Wie soll ich beten? Kannst du vielleicht hinten den Monitor bitte auch anmachen? Das wäre super, danke. Ich weiß noch, als ich im Jugendkreis war, war ich entsetzt, dass unser Jugendprediger beim Beten nicht die Hände faltet, sondern einfach so auf dem Stuhl saß während den Beten. Im Nachhinein frage ich mich, warum ich beim Beten das überhaupt gesehen habe. Man hat ja die Augen zu. Ich weiß noch, dass mich das damals wirklich sehr bewegt hat. Und das ist mir wieder eingefallen bei der Frage, die heute über dem Gottesdienst steht. Wie soll ich beten? Die meisten kennen vielleicht den Hilferuf, das Stoßgebet. Ja, Herr, hilf mir. Die meisten hier werden es vorm Essen machen. Viele werden es auch vorm Schlafengehen machen. Es gibt verschiedene Arten von Beten. Und tatsächlich, bei der Frage, wie soll ich beten, möchte ich zuerst mal auf das Äußere eingehen, äußere Gebetshaltungen. Ich habe in die obere Reihe mal die Gebetshaltungen angeordnet, die wir üblicherweise machen oder beim Beten haben. Das eine ist sitzen, ist klar. Das zweite ist stehen. Und das ist ja auch das, was uns grundsätzlich die landeskirchliche Gemeinschaft von der Landeskirche unterscheidet. In der LKG sitzt man beim Beten und in der Kirche steht man. Das ist der Hauptunterschied. Warum das so ist, konnte ich nicht erklären, warum wir sitzen bleiben. Weil das Stehen ist ja eigentlich auch ein Zeichen von Höflichkeit, von Ehrerbietung, von Anerkennung. Wenn jemand in den Raum kommt und ich sitze, stehe ich auf, um ihn zu begrüßen oder beim Verabschieden. Was viele sicher machen werden, ist abends beim ins Bett gehen das Nachtgebet im Liegen. Birgt gewisse Gefahren, vor allem wenn man sehr müde ist, ist aber auch sehr weit verbreitet. Und was bei uns tatsächlich auch nicht so ungewöhnlich ist, sind Gebetsspaziergänge. Das ist auch eine tolle Einrichtung, dass man sich bewegt in der Natur und gleichzeitig mit Gott redet. Das ist das, was bei uns so üblich ist. Weniger üblich sind dagegen die in der Bibel beschriebenen Gebetshaltungen. Das eine ist das Knien. Das kommt bei uns Evangelischen eigentlich kaum vor. Andererseits heißt es in der Bibel, Elia beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. Daniel betete dreimal täglich auf seinen Knien. Von Petrus und Paulus lesen wir mehrfach, dass sie auf den Knien beten. Knien ist eine Stellung, die einfach auch eine gewisse Hilflosigkeit und Bedürftigkeit darstellt, also auch körperlich darstellt. Das Zweite, was in der Bibel vorkommt, was aber in unseren Reihen eher selten vorkommt, bei den Charismatikern eher, das sind die erhobenen Hände, die sogenannte Orantenhaltung. Da gibt es auch einen Fachbegriff dafür. Paulus forderte die Männer auf, an jedem Ort zu beten, indem sie ihre heiligen Hände aufheben. Salomo hat beim Beten seine Hände in den Himmel gestreckt. Diese Gebetshaltung drückt einerseits eine starke Verbindung nach oben aus, aber auch so diese empfangende Haltung, diesen Wunsch, erhört zu werden und gesegnet zu werden. Und eine sehr krasse Gebetshaltung ist das Sich-Niederwerfen oder wie es in der Bibel heißt, auf sein Angesicht fallen. Das habe ich tatsächlich bei uns jetzt so noch nicht erlebt. Das ist ja die klassische Gebetshaltung von Moslems. Fand ich sehr spannend, ist aber urbiblisch. Abraham fiel vor dem Herrn auf sein Angesicht. Mose warf sich vor dem Herrn nieder. Josua fiel vor der Lade des Herrn auf sein Angesicht zur Erde. Und diese Haltung drückt einfach die völlige Hingabe und Auslieferung und Hilflosigkeit aus. Also das ist wirklich eigentlich die tiefste Form der Selbsterniedrigung, sich vor jemand anderen hinzuwerfen. Das ist noch viel mehr als das Knien. Und ich habe bewusst ein Kästchen freigelassen, weil es noch verschiedene andere äußere Formen gibt. Ich habe kurz überlegt, aber darauf dann verzichtet, dass wir diese Gebetshaltung jetzt alle mal durchprobieren. Aber ich empfehle das wirklich, weil es ist echt spannend, dass du dich in jeder Gebetshaltung anders fühlst. Dass du, wenn du bewusst darauf achtest, in jeder Haltung anders betest. Wenn ich einfach so dastehe, bete ich anders, als wenn ich knie. Und im Liegen bete ich ganz anders, als wenn ich mich wirklich vor Gott auf den Boden werfe. Ihr könnt das gern mal auf einer weichen Unterlage daheim ausprobieren oder wir machen mal einen Workshop dazu. Also, es gibt viele verschiedene äußere Gebetshaltungen, die nutzen wir meist gar nicht alle. Und das Wichtige dabei ist aber auch, es gibt kein Gesetz. Das ist auch die Freiheit, die wir haben, dass Gott immer empfangsbereit ist. Und egal, ob wir sitzen, stehen, liegen, laufen, Gott hört. Die äußeren Gebetshaltungen sind aber Hilfsmittel. Die können uns helfen, mit Gott eben das Gespräch zu suchen. Die können das unterstützen. Viel wichtiger ist aber die innere Gebetshaltung. Und es ist interessant, eine der wenigen Fragen, wo die Jünger Jesus bitten, ihnen was beizubringen, ist, lehre uns beten. Ja, sie hätten ja auch fragen können, zeig uns mal, wie man cool Gemeinde baut, wie man erfolgreich missioniert oder so, ja, wie man rhetorisch korrekt predigt. Hätte Jesus alles drauf gehabt, aber sie bitten ihn, lehre uns beten. Und im Rahmen dessen, ihr wisst es, kommt das Vaterunser. Dazu werde ich heute wenig sagen, weil es A, sehr bekannt ist, B, aber wenn man sich wirklich drauf einlässt, da mindestens 2, 3, 4 Predigten dafür braucht. Also, Vaterunser ist gesetzt. Was Jesus aber seinen Jüngern noch vermittelt, ist die innere Haltung. Und die ist wichtiger als die äußere Handlung. Das erste Beten soll keine Heuchelei sein. Und das gilt vor allem für regelmäßige oder vorformulierte Gebete. Gerade auch das Vaterunser. Ich sag mal provokant, das ist ja das meistgeplapperte Gebet der Welt. Es spielt tatsächlich keine Rolle, ob ein Gebet frei formuliert ist oder vorformuliert. Das ist Gott egal. Wichtig ist die Herzenshaltung. Und ich kann auch abends, ja, mit den Kindern, wenn das ein bekanntes Gebet ist und ich das ernsthaft bete, ist es genauso viel wert, wie wenn ich frei bete. Wichtig ist die Herzenshaltung. Es soll nicht nur daher geplappert sein. Das ist Jesus ganz, ganz wichtig. Und es sollen auch keine Schaugebete sein. Also, wow, schau mal, der ist so fromm, der sitzt da schon eine halbe Stunde lang und betet. Ja? Und das Dritte ist, es soll vertrauensvoll geschehen. Euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr darum bittet. Wenn wir beten, dann sollen wir wirklich vertrauensvoll zu Gott kommen und sagen, Herr, du weißt, was ich brauche, ich sag's dir trotzdem. Die Logiker sagen jetzt, ja, aber das ist ja Quatsch. Also entweder Gott weiß es oder ich sag's ihm. 2 Sachen dazu. Einmal, ich sag meinen Leuten auch immer, wenn die sagen, aber du weißt doch, sage ich, nee, ich weiß es nicht, sag's mir bitte. Wenn du was möchtest, dann sag es mir. Auch wenn ich das theoretisch erahnen kann, aber bitte sag es mir. Nur ein geäußerter Wunsch ist ein wirklicher Wunsch. Erstens. Und zweitens, natürlich weiß Gott, was wir brauchen. Aber A, glaube ich, dass er sich darüber freut, wenn wir ihn auch bitten. Stichwort Wunschautomat, ja. Also, dass wir nicht hergehen und sagen, ah gut, du weißt ja, was ich will, gib's mir bitte. Sondern, und das ist das eigentliche Ziel, dass wir die Verbindung zu ihm stärken. Dass wir Gott auch um das bitten, was er weiß, dass wir brauchen, einfach um mit ihm zu reden, um ihm die Ehre zu geben, ihn nicht als Automat zu missbrauchen. Das ist das Wichtigste. Und es sind noch ein paar innere Haltungssachen wichtig. Das eine ist Achtung und Ehrfurcht vor Gott. Auch wenn wir wissen, dass er unser liebender Vater ist, wenn wir eine gute Verbindung und Beziehung zu ihm haben, er ist immer noch Gott. Und respektloses Beten ist leider auch weit verbreitet. Das ist halt gerade wenn man gewohnte Gebete hat oder gewohnte Gebetszeiten, dass man es halt so runterleiert. Eine Sache ist Achtung und Ehrfurcht vor Gott. Dann das zweite, der Glaube, dass ich daran glaube, dass Gott mein Gebet erhört. Das dann stärkt ein Gebet nämlich auch meinen Glauben. Es ist ja der Unterschied zwischen Sorgen und Gebet. Ihr kennt ja das, mach aus Sorgen ein Gebet. Ich glaube daran, dass ich eine Adresse habe für meine Anliegen und dass Gott sie auch ernst nimmt. Und das dritte, das ist die Heiligkeit. Das hört sich jetzt so dick aufgetragen an. Aber wir dürfen bei aller Nähe nicht vergessen, dass Gott auch der Heilige ist. Und auch wenn wir froh sein können, dass wir nicht gewisse Zugangsvoraussetzungen haben, dass man nur zu bestimmten Zeiten an gewissen Orten oder nur in bestimmten Haltungen zu Gott reden kann. Er ist immer da. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir uns im Gebet tatsächlich Gottes heiligen Bereich nähern. Und ich glaube, das verändert auch die innere Gebetshaltung. Und das letzte ist die Beharrlichkeit. Gerade bei wichtigen Anliegen. Verharrt im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Kolosser 4, Vers 2 zum Beispiel. Die ersten Jünger blieben einhellig im Gebet. Das ist eine dauernde Sache, keine Eintagsfliege, so berechtigt Stoßgebete auch sind. Wir sollten nicht aufhören, Gott unsere Bitten vorzutragen, aber alles Weitere ihm zu überlassen. Wichtig ist also die innere Einstellung. Mit welcher Haltung, mit welcher Erwartung gehe ich ins Gebet? Ich möchte euch jetzt nochmal zwei Gebetsarten vorstellen, die in unseren Kreisen eher ungewohnt sind, aber von denen ich finde, dass sie uns doch auch spannende Impulse geben können. Das eine ist das sogenannte hörende Gebet. In der Bibel gibt es ja verschiedene Anregungen, dass wir auf Gott hören sollen. Bekannt ist das, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören, aus Jesaja. Das hörende Gebet, wie der Name schon sagt, unterscheidet sich wesentlich von den Gebeten, die wir normalerweise bieten. Normalerweise setzen wir uns hin, falten die Hände und fangen an, etwas böse, auf Gott einzureden, ihm etwas mitzuteilen. Und das ist völlig in Ordnung. Manchmal nehmen wir auch die Bibel und beten darüber, dann über das Gelesene zu Gott. Auch das ist in Ordnung. Und auch das vorneweg, weil das von Kritikern natürlich immer kommt, Gott redet nicht nur im hörenden Gebet, er redet auch durch Bibelworte, er redet durch Predigen, er redet durch Lieder, ja, er redet sogar durch die Natur zu uns. Aber das hörende Gebet ist der bewusste Versuch, sich auf das Hören, auf Gottes Wort einzulassen. Und ja, es bedarf einer gewissen Vorbereitung und Konzentration, weil wir das nicht natürlicherweise machen. Der Heilige Geist ist die Quelle des Hörens. In ihm ist Gott uns näher, als wir selbst es da sind. Deswegen können wir darauf vertrauen, dass wir auch Gottes Stimme hören. Nicht immer richtig akustisch. Ich beneide ja immer ein bisschen die Menschen in der Bibel, die Gott wirklich gehört oder sogar gesehen haben. Das hörende Gebet heißt, dass ich mich in der Vorbereitung allein oder mit anderen, die das auch machen, hinsetze und Gott bitte, wenn er mag, mir etwas mitzuteilen, zu mir zu sprechen. Und nicht immer, das ist auch interessant, also ich habe es auch ein paar Mal schon gemacht, Gott sagt dann nicht immer was. Das ist auch wichtig, ja, aber Gott ist ja auch kein Redeautomat. Also ich bin jetzt da, jetzt sag auch was. Das funktioniert nicht. Gott lässt sich da auch nicht zwingen, weil das auch Kritiker dem vorwerfen. Du kannst doch nicht sagen, Gott, ich bin jetzt da, jetzt rede gefälligst. So nicht. Aber es ist tatsächlich so. Wenn wir entgegen unserer Gewohnheit wirklich einmal still werden und uns bewusst darauf konzentrieren, möchte Gott mir jetzt etwas sagen, dann kommen oft Bilder oder Gedanken oder auch Bibelworte oder auch ja, anderes. Und dann ist es wichtig, das zu prüfen. Weil auch hier ist die Gefahr, nicht jeder Gedanke, der dann kommt, ist von Gott. Sondern ich muss anhand der Bibel, anhand, wie ich Gott kenne, prüfen, Herr, ist es mein Gedanke oder deiner? Weil Kritiker auch hier vorwerfen, ja, das öffnet ja der Spekulation Tür und Tor. Ja, da kann ich ja sagen, ach, Gott hat mir das gesagt und dabei ist es eigentlich das, was ich will. Da ist natürlich Vorsicht geboten. Wir haben die Verantwortung, dann zu prüfen, ist das von Gott, ist das Gottes Wille? Oft bestätigt Gott wichtige Dinge mehrmals. Vielleicht lese ich dann später einen Bibelvers, der sagt, Mensch, genau das habe ich doch gerade, dieses Bild habe ich gehabt. Gottes Reden widerspricht nie der Bibel. Und es ist dann, wenn ich Zweifel habe, ist das Gottes Wort auch hilfreich, natürlich zu beten oder auch mit anderen Menschen meines Vertrauens drüber zu reden. Gott hat mir dieses Bild gegeben, dieses Wort gesagt. Was meinst du dazu? Und natürlich ist das keine Wahrsagerei, weil das auch ein beliebter Kritikpunkt ist, ja? Nein, sondern das hörende Gebet und diesen Gedanken möchte ich einfach mitnehmen für meinen Alltag, ist das bewusste Hinsetzen und Schweigen mit der Bitte, Gott, rede jetzt du zu uns, zu mir. Und das Zweite ist das sogenannte Jesusgebet oder Herzensgebet. Das ist schon uralt, das lässt sich bis ins 6. Jahrhundert zurückverfolgen, kommt ursprünglich aus dem Mönchstum, ist in der orthodoxen Kirche weit verbreitet und ist uns auf den ersten Moment auch etwas fremd, weil für uns ist ja Beten, Reden mit Gott, wie man mit einem guten Freund oder mit einem liebevollen Vater redet. Das Herzensgebet oder Jesusgebet ist anders. Deshalb führt sich darauf zurück, dass man ursprünglich oft Bibelverse mehrmals wiederholt hat, sodass man sie sich eingeprägt hat, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit unseren Losungen, die Zinzendorf ja auch ausgegeben hat, dass dich dieser Vers begleitet und den hat man oft dann bei Zinzendorf zur Begrüßung gesagt. Also statt Grüß Gott hat man sich die Losung zugerufen oder den ersten Teil, der andere hat ergänzt. Und diese Tradition, dass man Bibelverse wiederholt und vor sich hin sagt, ist uralt. Und irgendwann hat man angefangen, stattdessen den Namen von Jesus zu wiederholen. Meistens hat sich's durchgesetzt, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Ihr kennt wahrscheinlich den Ausruf von dem blinden Bettler Bartimäus, der ähnlich gesagt hat, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Da kommt das her, der Gedanke. Und das Interessante daran ist, dass das eben nicht nur einmal gesagt wird, dann wäre es ja ein Stoßgebet, sondern dass das immer wieder gesagt wird und vor allem im Einklang mit dem Atem. Und das finde ich das wirklich Spannende, dass man beim Einatmen sagt oder denkt, Herr Jesus Christus, und beim Ausatmen, erbarme dich meiner. Sodass das mit der Zeit einen Rhythmus bekommt und auf den ganzen Menschen übergeht. Man kann auch einfach nur beim Einatmen denken, Jesus, und beim Ausatmen Christus. Da gibt es verschiedene Varianten. Warum kann das hilfreich sein? Ich finde, dass es Situationen gibt, wo ich nicht zur Ruhe komme, wo ich den Kopf nicht frei kriege zu einem bewussten Gebet. Es gibt Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin so vom Alltag gefangen, ich komme da gar nicht raus. Und das Jesusgebet kann helfen, mich da in Einklang zu bringen. Mein Anliegen, Kontakt mit Jesus aufzunehmen, mich auf ihn zu konzentrieren, in Einklang zu bringen mit meinem Atem. Herr Jesus Christus einatmen, weil auf ihn möchte ich mich konzentrieren. Erbarme dich meiner beim Ausatmen, weil ich will alles andere loswerden. Das ist eine Sache, die auch ein bisschen Übung braucht, aber das Anliegen davon, die bewusste Konzentration auf Jesus, dass das wirklich einem in den Atem übergeht. Ihr kennt ja vielleicht den Spruch, Jesus ist wie Luft. Wir sehen ihn nicht, aber wir brauchen ihn zu überleben. Und der Heilige Geist, das hebräische Wort Ruach, ist das gleiche Wort für Geist und wie für Atem und für Seele. Also die Hebräer denken da sehr viel weiter. Es ist eine Einladung. Wie gesagt, keiner muss in irgendeiner Form beten. Das sind alles Hilfestellungen. Das Jesusgebet kann helfen, zur Ruhe zu kommen, einen Rhythmus zu finden und in diesem Atemrhythmus Jesus in den Fokus zu rücken, mich auf ihn zu konzentrieren. Was kann ich davon mitnehmen, von der Frage, wie kann ich beten? Das eine, verschiedene Gebetshaltungen können helfen, der Verbindung mit Gott dem Anliegen angemessen Ausdruck zu verleihen. Du fühlst dich anders, wenn du dich anders hinstellst, liegst, kniest. Aber das ist nur eine Unterstützung. Wichtig ist die innere Haltung. Mit welcher Einstellung, mit welcher Erwartung bete ich? Habe ich überhaupt eine Erwartung oder bete ich nur aus Routine? Und das Dritte, das hörende Gebet kann helfen, mich ganz auf das zu konzentrieren, was Gott mir sagen möchte. Und das Jesusgebet kann helfen, den Fokus ganz auf Jesus zu legen. Aber es gibt da kein Gesetz, wie man es richtig oder falsch macht. Wichtig ist, dass wir es ernst meinen und uns auf Jesus ausrichten. Amen. Wir beten. Jesus, danke, dass du ein hörender Gott bist, dass du auf uns hörst, dass dir unsere Anliegen wichtig sind, dass wir keine Formen erfüllen müssen, um Kontakt mit dir aufnehmen zu dürfen, sondern dass wir mit dir reden können, wie mit einem guten Freund. Hilf uns zu zeigen, welche Gebetshaltung die richtige ist. Zeig uns, was uns hilft, mit dir ehrlich zu reden, und zeig uns auch, was uns stört. Ja, ruf dich immer wieder uns in Erinnerung, wenn wir dich vergessen. Danke, dass du treu bist, auch wenn wir untreu sind. Amen.